Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Was bedeutet die amerikanische Präsidentschaftswahl für den Klimaschutz? Wie wirkt der Inflation Reduction Act? Und wie kann der Kapitalmarkt die grüne Wende beflügeln? Mein Name ist Elisabeth Zehetner und ich freue mich, durch diesen spannenden Podcast mit meinem heutigen Gast Monika Rosen zu führen. Schön, dass du da bist.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Grüß Gott.
Zuallererst möchte ich unseren heutigen Gast wieder kurz vorstellen. Monika Rosen ist eine bekannte österreichische Börse-Expertin. Sie war Chefanalystin im Private Banking der UniCredit Bank Austria. Sie wurde in Wien geboren und hat in den USA sowie in Österreich studiert. Heute ist sie Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. Die USA-Kennerin kommentiert regelmäßig das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten und ist bekannt für ihre fundierten Analysen und klaren Einschätzungen. Sie hat sich insbesondere durch ihre Fähigkeit, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären, einen Namen gemacht. Und genau das, liebe Monika, wollen wir heute gleich mit der Einstiegsfrage nutzen, denn bevor wir in die US-Wahl einsteigen, die letzten Tage hat die Börse ja regelrecht verrückt gespielt. Wir waren mit einer Talfahrt konfrontiert, jetzt ging es wieder bergauf. Wie wird es weitergehen?
Naja, das ist natürlich jetzt die Frage, die alle beschäftigt. Ich glaube, man kann schon sagen, dass der fantastische Lauf, den wir im ersten Halbjahr hatten, erstens einmal nicht unbegrenzt so weitergehen konnte und dass wir auf diesem Pfad nicht sofort zurückkehren werden. Also ich würde schon erwarten, eine gewisse Schwankungsanfälligkeit in den nächsten Wochen. Aber wie du es ja auch gesagt hast und das Geschehen hat es ja gezeigt, der starke Rücksetzer an diesem einen Tag wurde am nächsten Tag dann eigentlich zumindest zum Teil wieder aufgeholt. Also es ist eine volatile Phase, aber sicherlich jetzt von einer Panik oder einem Crash sind wir entfernt.
Die USA wählen ja in knapp 3 Monaten einen neuen Präsidenten oder vielleicht auch eine Präsidentin. Wie beurteilst du den überraschenden Rückzug von Biden und den Einstieg von Kamala Harris?
Ja, also das ist in der Geschwindigkeit, wie sich das dann entfaltet hat, war das schon eine Überraschung, möchte ich sagen. Es zeigt sich aber auch an der großen Zustimmung, die Kamala Harris hier bekommt, dass schon jedenfalls einmal die Parteigänger der Demokraten hier mit dieser Wahl oder mit diesem Wechsel jetzt sehr einverstanden sind. Also das, sie hat da jede Menge positives Momentum, das zeigt sich auch an dem hohen Spendenaufkommen. Gleichzeitig möchte ich sagen, ich glaube, an der Börse ist das Ganze noch weniger ein Thema. Vielleicht wird es das noch, wenn wir näher zum Wahltermin Anfang November kommen. Aber im Moment sind wir eher noch auf Wirtschaftsdaten, Fundamentaldaten und auf diese Volatilitäten fokussiert.
Als USA-Insiderin, was würde es aus deiner Sicht jeweils für die amerikanische Volkswirtschaft bedeuten, wenn eben Trump oder Harris das Rennen macht?
Naja, sozusagen viele Ökonomen sind der Ansicht, egal wer gewinnt, die USA fährt ein sehr, sehr hohes Defizit, würden also die Maastricht-Kriterien, würden sie gelten, bei weitem verfehlen. Sie können sich das quasi erlauben, weil der Dollar eben die Reservewährung der Welt ist und weil die amerikanischen Staatsanleihen unabhängig vom hohen Defizit nachgefragt und gekauft werden. Es gibt aber Stimmen, die sagen, egal wer der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin sein wird. Etwas mehr Budgetdisziplin wird notwendig sein. Jedenfalls ist Trump ja dafür bekannt, dass er den Konflikt mit China eher noch akzentuieren wird auf Handelsebene. Also hier, er spricht von 60%igen Zöllen auf chinesischen Importen, 10% auf allen Importen und Steuersenkungen, die er selber in seiner ersten Amtszeit eingeführt hat, will er permanent für alle machen. Die Demokraten, Harris, will das eher nicht, sondern hier die hohen Einkommensklassen dann eher ausnehmen und nur die geringer Verdienenden hier weiter begünstigen und auch keine Zölle querbeet, sondern nur bei bestimmten Warensegmenten, bestimmten Sektoren. Also gewisse Unterschiede gibt es hier sicherlich. Summe über alles, jedenfalls ein Thema, das hohe Defizit, die hohe Verschuldung der USA. Das kann sein, dass das die nächste Präsidentschaft durchaus beschäftigen wird.
Wie siehst du die Position der zwei Kandidaten in Bezug auf das Thema Klimaschutz? Ist das überhaupt in den USA ein relevantes Wahlkampfthema? Hat sich das jetzt auch durch den Wechsel von Biden auf Harris geändert?
Ja, das ist vielleicht einer der wenigen Punkte, wo es doch markante Unterschiede zwischen Kamala Harris und Joe Biden gibt. Harris gilt durchaus als ausgeprägtere Klimaschützerin und als Gegnerin von Ölbohrungen, von fossilen Energieträgern. Biden war das weniger. Er hat durchaus sozusagen trotz dieser grünen Maßnahmen, die er da angekündigt hat, sehr wohl Ölbohrungen in Alaska forciert und hier eigentlich seinen Ankündigungen nicht immer diese Taten folgen lassen. Darf ich es vielleicht einmal so formulieren? Bei Trump brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden, dass der nicht der Allergrünste ist, glaube ich, das wissen wir alle, und dass er selbstverständlich hier auch weiter Ölbohrungen in Alaska forcieren würde, ist auch bekannt.
Wie schaut es denn generell in den USA mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien aus? Worauf wird da gesetzt? Weil eigentlich muss man auch sagen, mittlerweile hat es ja die USA geschafft, zum größten Öl- und Gasproduzenten weltweit zu werden.
Was jetzt die Öl- und Gasproduktion in den USA betrifft, so muss man sagen, das liegt auch an der effizienten Form der Förderung. Es hätte ein Land wie der Iran oder der Irak sicher eine Vielzahl oder ein Vielfaches an Öl vorkommen. Aber aufgrund der geringeren technologischen Entwicklung, der internationalen Sanktionen etc. sind die gar nicht in der Lage, das so zu heben. Also die Tatsache, dass Amerika hier eigentlich der Top-Ölproduzent ist, hat auch damit zu tun, dass sie natürlich hier extrem effizient sind und die Top-Technologie zur Anwendung bringen können.
Jetzt ist ja bewusst auch von der Biden-Verwaltung dieser Inflation Reduction Act erlassen worden. Vielleicht kannst du einerseits kurz erklären, wie der genau funktioniert und wie sich diese Förderung unter Anführungszeichen auch von dem, was wir in Europa unter Förderung verstehen, unterscheidet. Und ist das ein Anschub für mehr grüne Technologien, also weg vom Öl hin zu den Erneuerbaren?
Das ist, also sozusagen dieser Inflation Reduction Act stellt eben Förderungen zur Verfügung, teilweise auch für bauliche Sanierungen, um Gebäude klimafitter zu machen, ähnliche Dinge. Da ist ja in Amerika sicherlich noch einiges aufzuholen. Und der ist irgendwo auch Zankapfel ist das falsche Wort, aber ein Wendepunkt zwischen Demokraten und Republikanern. Was meine ich damit? Er begünstigt durchaus Jobs und setzt Maßnahmen auch in republikanischen Bundesstaaten. Also selbst wenn Trump die Wahl gewinnt, er wird in diesen republikanisch regierten Bundesstaaten diesen Inflation Reduction Act nicht gleich killen können, denn die lokale Wirtschaft und der lokale Gouverneur wird da was dagegen haben. Also daher ist manches, was von dieser Wahlkampfrhetorik dann stehen bleibt, gegen diese Klimaschutzmaßnahmen schon auch ein bisschen genau das, nämlich Wahlkampfrhetorik. Also die einzelnen Bundesstaaten profitieren da sehr wohl, auch republikanisch regierte, und die werden das sicherlich nicht aufgeben, ganz egal, wer gewinnt.
Und diese Förderung ist ja eigentlich eine Steuererleichterung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist teilweise so. Es gibt aber eben auch, glaube ich, New York hat da zuletzt Maßnahmen gesetzt, eben gerade für bauliche Sanierungen sozusagen, dass man da Förderungen bekommt, wenn man also zum Beispiel das Haus isoliert.
Wir haben zuerst schon kurz das Stichwort China angesprochen. Welche Rolle schreibst du denn China in der Weltwirtschaft zu? Und müssen sich Europa und die USA zu Recht vor einer Vormachtstellung Chinas fürchten?
Ich glaube, den USA ist sehr wohl bewusst, dass der Rivale um die weltweite Dominanz China heißt. Europa muss sich zwischen diesen beiden Weltmächten hier gut positionieren und darf den Anschluss nicht verlieren. Das wäre mein Zugang dazu. Fürchten soll man sich an und für sich nie. China hat durchaus auch seine Probleme. Die Konjunktur kommt nicht so in die Gänge, wie Xi das sicherlich so vorhatte. Heute zum Beispiel sind wieder die Exportzahlen unter den Erwartungen hereingekommen. Also die Konjunkturdaten laufen da keineswegs so rund, wie er sich das wünschen würde, sicherlich. Aber es zeigt sich natürlich mit den Maßnahmen, die sie ergreifen, Solarpanels, Elektroautos etc., dass sie immer noch sehr billig produzieren können, dass sie immer noch hier den Markt überschwemmen können. Also auf dem Gebiet wird man ihnen wahrscheinlich nicht Paroli bieten können. Europa muss da schon seinen Weg finden. Die Amerikaner haben die technologische Führerschaft und verteidigen die auch durchaus mit gezielten Maßnahmen. Also die Akzentuierung oder die Konkurrenz mit China, glaube ich, ist allen Beteiligten bewusst. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, als Handelspartner, als geschäftliches Vis-à-vis braucht man sie natürlich auch.
Und bis zu einem gewissen Grad sind zumindest wir in Europa von den Rohstoffen abhängig, vielleicht auch die USA, falls du da was dazu sagen kannst. Auf jeden Fall geht es ja jetzt auch immer um diese Frage der Zölle in Bezug auf die Elektroautos. Eine Diskussion, die ja die USA nicht alleine führt. Auch Europa hat sich ja dazu entschlossen, Zölle auf E-Autos aus China einzuführen. Glaubst du, dass das den heimischen Markt stärkt oder wird der Schuss nach hinten losgehen?
Also was die Abhängigkeit von China betrifft, ja, seltene Erden und ähnliche Dinge sind da sicherlich auf jeden Fall zu nennen. Also wie gesagt, eine Abkoppelung ist ja nicht das Ziel und kann auf keinen Fall die Antwort sein, auf beiden Seiten nicht. Denn China kann in eine Konfrontation sozusagen mit den USA einsteigen, aber nicht mit den USA und der EU. Also ganz so geht's ja auch nicht, ja. Und die schwachen Wirtschaftszahlen sprechen da ja irgendwo auch für sich. Was jetzt die E-Autos betrifft, man will offensichtlich jetzt hier auch den Fehler, den man mit den Solarpanels gemacht hat, nicht wiederholen, ist teilweise natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil teilweise dann eben auch der Absatz in China gerade für dieses Luxussegment, dieses europäische, dieses deutsche Luxussegment teilweise entsprechend hier einbricht. Ich glaube, dass man auf jeden Fall hier vorsichtig sein muss und dass man auf jeden Fall sich hier der besonderen Schwierigkeiten bewusst sein muss. Europa hat irgendwo im Bereich Technologie nicht ganz jetzt diese Führung oder keineswegs diese Führungsrolle, die die USA haben. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass wir sozusagen diesen Übergang in die digitale Gesellschaft ein bisschen als Erfinder sozusagen verschlafen hätten. So, und die Frage ist, wie gehen wir mit dem jetzt um? Also die geistige Führerschaft auf dem Gebiet haben wir nicht. Massenproduktion, billige können wir auch nicht. Also was kann dann hier irgendwo die Antwort sein? Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit für Europa.
Oder die Herausforderung für die neue Kommission, der sie sich ganz bestimmt stellen wird müssen. Wie der Herausforderung auch, wie man das Wirtschaftswachstum vielleicht in der EU wieder weiter ankurbeln kann. Die US-Wirtschaft wächst. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie stark sie wächst. Wächst sie den Erwartungen gemäß? Wir brauchen in Europa jede Menge Investitionen für die Energiewende. Das muss auch mal erwirtschaftet werden. Wir leiden jetzt auch unter hohen Zinsen. Es bremst etwas die Investitionsfreude. Was glaubst du, was wird die EZB machen oder vielleicht auch die Fed?
Also zunächst einmal, die Wachstumszahlen für das zweite Quartal in den USA sind durchaus über den Erwartungen hereingekommen. 2,8%, 2% waren erwartet. Umso mehr, umso härter sozusagen haben dann die etwas enttäuschenden Arbeitsmarktdaten für Juli den Markt getroffen und haben ja dann für diese Börsenkorrektur, die wir da zu Beginn gesprochen haben, entsprechend hier gesorgt. Wobei es wurden in den USA im Juli 114.000 neue Stellen geschaffen, Arbeitslosigkeit bei 4,3, also keine Katastrophenzahlen, bei Gott nicht, aber Arbeitslosigkeit im Steigen, neu geschaffenen Stellen deutlich unter den Erwartungen. Vor 2 Monaten waren wir noch über 200.000, also das hat sich halbiert und das hat irgendwo scheinbar den Markt erschreckt. Das heißt, Summe über alles, das Wachstum geht zurück. Die Frage ist, wie schnell und wie deutlich hat die US-Notenbank hier ein bisschen den Wendepunkt verpasst und sich zu viel Zeit gelassen mit einer ersten Zinssenkung. Die EZB hat ja im Juni schon die Zinsen gesenkt. Die US-Notenbank Fed hat das eben noch nicht getan. Man erwartet jetzt allgemein für den September einen ersten Zinsschritt nach unten in den USA. Frage des Ausmaßes, also ein Viertel oder einen halben Prozentpunkt. Und eben, wie gesagt, die Diskussion, haben Sie sich dafür zu viel Zeit gelassen? Haben Sie da jetzt zu sehr das Wachstum schon nach unten tuckern lassen? Und es mag übertrieben sein, aber es gibt eben Stimmen, die sich davor fürchten, Amerika könnte hier in eine Rezession kippen. Das wäre, um deine Frage jetzt hier auch von dieser Seite zu beantworten, insofern natürlich eine schlechte Nachricht, als das Wachstum in Europa bei Gott nicht brüllend ist, China eigentlich auch nicht. Die Wachstumslokomotive waren die USA. Wenn die jetzt zu stottern beginnt, ist das für die Weltkonjunktur keine gute Nachricht.
Glaubst du, dass die EZB im September nochmal einen Zinsschritt wie erwartet setzt?
Die Zeichen könnten sich durchaus verdichten, vor allem deshalb, weil er ja jetzt in Amerika so gut wie, sicher ist an der Börse nichts, aber es eigentlich so gut wie ausgemacht ist.
Das Thema Kapitalmarkt ist ja etwas, wofür die USA sehr positiv bekannt sind und wo man Europa ja bekanntlicherweise nachsagt, naja, da habt ihr schon noch ordentlich Aufholbedarf. Was kann sich denn Europa, Österreich von den USA da abschauen und wie würde das auch vielleicht helfen in Richtung stärkere Investitionen für Klimaschutz?
Also das ist irgendwo jetzt diese Diskussion, dass eben Europa und Österreich ist hier sicherlich keine Ausnahme, im Gegenteil, nicht diese Kapitalmarktkultur hat, dass es diese Risikofreudigkeit nicht gibt, dass es die Bereitschaft in ein Unternehmen, in das Wachstum eines Unternehmens zu investieren, da insofern eben nicht gibt und daher die Börse bis zu einem gewissen Grad auch, ich möchte fast sagen, ideologisch ein bisschen besetzt ist, sehr oft auch als negativ behaftet ist oder ein negatives Image, möchte hier durchaus auch die Popkultur anführen. Also in Filmen, auch in Serien, der Bösewicht oft einmal irgendein Anlageberater oder so, das kommt öfter vor, als man glaubt. Das sind alles Bilder, die dann irgendwo ein gewisses Image aufbauen, das der Sache nicht gut tut. Also ich denke, man sollte hier vielleicht auch ein bisschen in die Richtung denken, dass die Börse auch ungeheure Erfolgsgeschichten schreiben kann. Nehmen wir Nvidia, nehmen wir diese ganzen Tech-Giganten von Apple über Amazon bis Microsoft, die alle einmal als junges Unternehmen an der US-Technologiebörse angefangen haben und heute also eine derartige Dominanz ausüben. Und an dem kann man ja auch partizipieren, indem man eben einen aktiven und einen lebendigen Kapitalmarkt hat. Das würde natürlich dann auch Kapital für den Klimaschutz bereitstellen, selbstverständlich. Also die Börse zu dämonisieren ist hier nicht hilfreich und da könnten wir uns sicherlich von den USA was abschauen.
Du hast schon das Stichwort Risikobereitschaft genannt und all diese großen Tech-Unternehmen, die du jetzt angesprochen hast und alle die, die sich jetzt im Bereich KI bewegen, die sind nicht in Europa.
Das ist eine Tatsache, das habe ich eben vorher gemeint, dass Europa hier sozusagen diesen Übergang in die digitale Gesellschaft, was jetzt nicht was die Anwenderschaft betrifft, aber was die Innovation selber, den Erfindungsgeist betrifft, dass Europa diesen Übergang ein bisschen verschlafen hat und hier eigentlich nicht entsprechend mitmischt. Ein Grund dafür, den ich einmal gehört habe und dem ich sehr viel abgewinnen kann, ist die Tatsache, dass in Europa eigentlich dieses Bindeglied zwischen universitärer Forschung und Unternehmertum fehlt. Stanford produziert am laufenden Band Unternehmen. Viele davon wären nichts, aber ein paar schießen dann eben in den Himmel, ja? Und dieser Spirit irgendwo, der ist, glaube ich, in Europa nicht vorhanden. Und das mag einer der Gründe sein, warum wir hier hinterherhinken.
Also Spin-offs zu forcieren als eine Maßnahme.
Nicht Spin-offs, sondern die Idee, dass ich sozusagen aus einem universitären Bereich, aus einem Seminar, aus einem Studium heraus ein Unternehmen gründen kann. Und dass ich sozusagen dann in Stanford dort schon ein Startup gründe, das dann mit entsprechender Unterstützung von Wagniskapital weiter seinen Weg im besten Fall bis an die Börse findet. Aber nicht ein Spin-off, sondern dass die Universität als Brutkasten für Unternehmen.
Wäre das auch eine Chance für mehr Innovation in Europa? Enrico Letta hat ja, glaube ich, auch nicht nur von einer Kapitalmarktunion gesprochen, sondern hat auch von einer fünften Grundfreiheit in seinem Report gesprochen. Könnte das die Chance sein, dass Europa wieder zum Technologieführer wird?
Ja, also das ist sicherlich das, was er damit sagen will, dass sozusagen jetzt nicht alle Studenten und Studentinnen in, ich weiß jetzt nicht, den baltischen Staaten oder was immer davon träumen, noch ins UK oder in die USA auszuwandern, sondern dass es auch einmal eine Gegenbewegung geben könnte und dass einmal ein amerikanischer Student eben dann an eine europäische Universität oder so kommen möchte, weil es da eben einen wirklichen Gedankenaustausch gibt. Dort sind wir aber im Moment noch nicht. Also da muss irgendwo das Klima sich und die Bereitschaft sich dafür ändern und das spricht er eben auch an.
Glaubst du, dass die Sprache, die Amerika ja in diesem großen Land eint, ein Vorteil ist, die gemeinsame Sprache?
Hundertprozentig war ich immer der Meinung, wobei ich sagen möchte, in den letzten Jahren geht es ja sehr stark in die Richtung, dass Spanisch hier als zweite Sprache der USA immer wichtiger wird und es ja durchaus Stimmen gibt, die sagen, also ohne Spanisch Grundkenntnisse braucht man eigentlich in den USA auch nicht mehr versuchen, Fuß zu fassen, jedenfalls einmal vielleicht in Gegenden wie Florida oder auch Texas oder was immer. Also insofern finde ich das spannend zu sehen, ob da eine gewisse Zersplitterung, wie sich das auswirken wird, aber prinzipiell ist, glaube ich, eine der ganz großen unterschätzten Nachteile Europas, die sprachliche Zersplitterung, ja.
Oder wenn wir es positiv formulieren, die sprachliche Vielfalt und die vielen verschiedenen Traditionen. Apropos Tradition, meine nächste Frage schließt an einen möglichen Kulturkampf an, der gerade in den USA zum Thema klimafreundliche ESG-Innovationen entbrannt ist, wo es eigentlich darum geht, dass die USA das zuerst sehr forcierte, dann wollte man es wieder etwas zurücknehmen. Wie ist da jetzt die Lage und was ist da für die Zukunft zu erwarten? Beziehungsweise was heißt das auch für europäische Unternehmen, die sich jetzt diesen Standards annehmen und auch in die USA wollen?
Du meinst jetzt ESG-Standards für börsennotierte Unternehmen? Ja, das wird eben insofern teilweise kritisch gesehen, weil es da ein paar jetzt zum Beispiel institutionelle Anleger gibt, Pensionskassen oder so in den USA, die sich diesem Thema verschrieben haben, also etwa zum Beispiel in Ölunternehmen nicht mehr investieren. Gleichzeitig ist aber wie sozusagen hier den politischen Diskurs gibt, wenn ich in Florida bin und ich bin ein Lehrer und ich bin mit dieser Linie eigentlich nicht einverstanden, kann ich aber eigentlich nichts dagegen machen, weil meine Pensionskasse ist eine öffentliche Pensionskasse und die hat sich eben sozusagen hier dieses ESG auf die Fahnen geheftet und ich kann eigentlich nicht wählen. Und der Amerikaner setzt die persönliche Freiheit über alles. Ja? Also das mit diesem Thema wird da durchaus schon Politik gemacht und da hat es durchaus schon heftigere Kontroversen gegeben. Ich würde denken, dass die Amerikaner dem Thema ESG sicherlich etwas kritischer gegenüberstehen als die Europäer. Man muss sehr immer hinter die Kriterien blicken oder das kritisch hinterfragen. Wenn ich das etwas ausführlicher beantworten darf, ich bin sehr dafür, dass der Anleger, die Anlegerin sich Gedanken macht, was möchte ich? Und sozusagen, wie stehe ich zu dem Thema? Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin gegen die Todesstrafe, ich möchte also nicht in einem Land investieren, das die Todesstrafe hat. Okay, kann ich machen, aber dann schließe ich die USA aus. Und man muss sich jetzt darüber Gedanken machen, was bedeutet das für meine Investmentstrategie. Kann ich natürlich machen. Ich kann mich auf Europa beschränken, aber dann wird es halt nichts werden mit Nvidia und Microsoft und Apple. Ja, also wenn ich einen Fonds jetzt zum Beispiel kaufe, der gewissen Kriterien folgt, dann wird es gut sein, wenn ich genau hinterfrage, wie lauten diese Kriterien, was heißt das genau, indem ich hier kritische Fragen stelle. Da bin ich sehr dafür, weil ich glaube, dass, wenn ich das so formulieren darf, viele Menschen irgendwo auch Verantwortung abgeben, dann nach dem Motto, ich kaufe einen ESG-konformen Fonds und damit bin ich da eigentlich sozusagen, habe ich mich da freigespielt. Ja? Was es aber dann in der konkreten Umsetzung bedeutet, überlegen Sie sich dann nicht mehr. Oder ein anderes Beispiel, es wird kaum einen Industriekonzern weltweit geben, der nicht irgendein Bauteil liefert, das jetzt zum Beispiel in einem Atomkraftwerk zum Einsatz kommt. Ja, das wird nicht möglich sein. Jetzt kann ich gegen Nuklearenergie sein, okay, aber ich kann nicht alle Industriewerte dann irgendwo ausschalten. Also ich kann schon, aber dann bleibt irgendwann einmal nichts mehr über. Und insofern finde ich, und also dann heißt oft die Lösung, okay, unter 10% vom Umsatz oder so. Ist alles okay, es darf alles sein, aber es sollte eine bewusste Entscheidung sein und dazu möchte ich unbedingt aufrufen, also sozusagen hier nicht diese Entscheidung einfach nur abzuschieben, sondern sich konkret damit auseinanderzusetzen, dieses oder jenes Finanzprodukt, was bedeutet das ESG und kann ich mit dem leben, wenn das eine bewusste Entscheidung ist, perfekt, wunderbar.
Und bei ESG ist ja eben nicht nur die Ökologie gemeint, sondern auch die anderen Faktoren der Nachhaltigkeit.
Also Environmental, Social, Governance, also Umweltstandards, Social, also Sozialfaktoren, Stichwort, wie schaut die Lieferkette von dem Unternehmen vielleicht aus, gibt es Kinderarbeit in Bangladesch oder was immer, und Governance, die gute Unternehmensführung, wird das alles transparent, fair, Geschlechtergerechtigkeit, solche Dinge, wird das hier ordnungsgemäß abgewickelt. Ja? Also das, je nachdem, was ich da halt sozusagen, welches Unternehmen ich dann bin, habe ich vielleicht dort oder da meine Stärken oder Schwächen. Zum Beispiel sind ja amerikanische Tech-Werte alle immer sehr ESG-konform, weil sie eigentlich auf der Umweltseite ja die Umwelt kaum belasten, sie produzieren ja nichts. Wenn ich mir aber anschaue, wie wenige Frauen da zum Beispiel in der Tech-Branche zum Zug kommen, dann wird es also hier bei einer Geschlechtergerechtigkeit wahrscheinlich jetzt nicht so brüllend ausschauen. Also insofern, wie gesagt, auch da gilt, hinterfragen.
Hinterfragen? Wir hinterfragen jetzt noch genau eines. Wir wollen nämlich wissen, was Monika Rosen selbst zum Thema Klimaschutz macht.
Naja, was ich auf jeden Fall mache, ich fahre nicht Auto. Also damit hoffe ich einmal auf jeden Fall schon einen guten Beitrag zu leisten. Ich trenne meinen Müll. Ich schmeiße eigentlich nie Plastik in den allgemeinen Müll hinein, ja. Ich fliege allerdings schon gelegentlich, also da ist sicherlich eine Umweltbelastung da, sodass ich jetzt nicht fliege, das kann ich nicht behaupten. Ich esse aber sehr wenig Fleisch, also vielleicht kein Auto und sehr wenig Fleisch und Mülltrennung, das wäre so irgendwo das, was ich, glaube ich, für mich als positiv verbuchen kann.
Und als positiv kannst du jedenfalls verbuchen, dass du auch das Thema Green Finance promotest. Vielen Dank für deine interessanten Einblicke in einen Wahlkampf in den USA, der ja an Spannung kaum zu überbieten ist. Und danke auch für deine konkreten Tipps. Wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.